11 Wochen lang sind keine Hilfsgüter in den Gazastreifen gekommen. Und auch jetzt nur so wenige, dass sie niemals reichen können für alle, die hungern.
I feel like I'm exhausted and consumed.
Ich bin erschöpft und ausgelaugt. Ich habe genug von diesem Leben, in dem wir ums Überleben kämpfen. Es ist wirklich härter, als ich es beschreiben kann.
It is really harder than I can describe.
Fatmah Deir arbeitet für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und ist im Gazastreifen aufgewachsen. Jeden Tag sieht sie, wie die Menschen dünner und dünner werden.
They are fainting.
Sie brechen zusammen. Sie haben blasse Gesichter. Sie sind müde, abgemagert. Alles, was sie an Vorräten hatten und für jetzt zurückgehalten haben, ist aufgebraucht.
Was macht Israel? Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler sagt,
das hat die Politik in Israel so vorgegeben, Verteilung von Hilfsgütern tatsächlich nur im Süden des Gazastreifens. Im Norden müssen die Menschen dann dahin kommen und sie werden dann wahrscheinlich nicht wieder zurückgelassen. Das ist das Ziel, den Norden des Gazastreifens zu entvölkern.
Kann eine Hungerkatastrophe in Gaza überhaupt noch verhindert werden, nachdem Israel so lange keine Hilfsgüter reingelassen hat?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, betreffen Einzelne ganz konkret in ihrem Leben. Mit Ihnen sprechen wir hier bei Unboxing News. Wir hören Ihre Perspektiven und dazu gibt's die Hintergründe.
I'm Fatmah Deir. I am a program assistant based in Gaza. I work with WFP since 2021.
Fatma ist 28 Jahre alt. Sie und ihr Mann haben zwei kleine Töchter. Die beiden sind 2 und 4, erzählt sie uns. Fatma kommt aus Gaza-Stadt, aber sie und ihre Familie mussten fliehen. Heute leben sie in Deir al-Balah, das liegt in der Mitte des Gazastreifens. Durch ihre Arbeit für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ist sie in engem Kontakt mit vielen Menschen. Sie trifft andere PalästinenserInnen, um herauszufinden, wer Hilfe benötigt. Wie geht's dir gerade?
Ich würde gerne sagen, dass es mir gut geht, aber das tut es nicht. Ich bin müde, erschöpft und ausgelaugt. Ich bin es einfach leid, wegzulaufen. Ich bin erschöpft von der Unbestimmtheit um mich herum. Und ich bin es leid, zu viel nachzudenken, dieses Leben zu leben, in dem wir damit kämpfen, zu überleben.
Struggling to survive.
How do you start your day? Wie startest du gerade in den Tag?
So first thing, I wake up. I'm currently unable to go to work because.
Als erstes wache ich auf. Ich kann zurzeit nicht zur Arbeit gehen, weil die Blocks und Gebiete um uns herum im Visier sind oder evakuiert werden sollen. Also wir können uns nicht frei bewegen. Und ich persönlich fühle mich auch nicht wohl dabei, draußen herumzulaufen. Also arbeite ich von meinem Zimmer aus, von meinem Zimmer im Gästehaus des WFP in Deir al-Balah. Ich wache auf und versuche mit dem, was von den Lebensmitteln übrig ist, Frühstück zu machen. Ich gebe meinen Töchtern zu essen und fange an zu arbeiten bis zum Mittag. Dann bereite ich das Mittagessen vor, mit dem, was noch übrig ist. Die Lebensmittelvorräte, die wir noch haben, werden immer weniger. Und dann backe ich Brot für meine Familie. Wir essen. Es dreht sich alles ums Davonlaufen. Ich fühle mich, als würde ich die ganze Zeit davonlaufen. Ich erledige eine sehr einfache Aufgabe, für die man eigentlich nicht viel tun muss, aber es nimmt den ganzen Tag in Anspruch. Es frisst so viel Energie.
Wenn du sagst, du versuchst, Essen zuzubereiten mit dem, was übrig ist, was bedeutet das?
Can you let us know what that means?
Actually, when the closure of the crossings started, we were able to.
Als die Grenzen geschlossen wurden, konnten wir einige Lebensmittel vom Markt mitnehmen oder kaufen und wir haben versucht, einige davon zu lagern, weil wir mit dem Schlimmsten gerechnet haben. Aber was wir jetzt erleben, ist das Schlimmste. Wir haben versucht, einen Vorrat anzulegen, um so etwas wie eine Reserve zu haben, auf die wir zurückgreifen können. Und jetzt, nachdem 2 Monate vergangen sind, sind diese Reserven so gut wie aufgebraucht. Was noch übrig ist, sind ein paar Konservendosen, 2 Kilo Weizenmehl und etwas Gemüse, das wir auf dem Markt kaufen konnten. Wir sind dazu finanziell in der Lage, aber die werden dort zu einem irrsinnigen Preis verkauft.
Sold at a very insane price there.
How much are they? Was kostet das Gemüse denn?
A kilo of potato is 60 shekels.
1 Kilo Kartoffeln liegt bei 60 Shekel. Das sind ungefähr $20. Und 1 Kilo Zwiebeln liegen bei 120 Shekel. Das sind ungefähr $50.
Which is around $50.
That does sound insane.
Das klingt wirklich irrsinnig. Kannst du uns mal beschreiben, wie du es schaffst, in so einer Situation überhaupt noch zu arbeiten?
It's really hard to describe it, but I try as much as I can.
Das ist echt schwer, das zu beschreiben, aber ich versuche es so gut ich kann. Und mit zwei Töchtern ist die Situation unerträglich, weil sie die ganze Zeit Hunger haben, weil sie nicht genug Essen haben, was sie satt macht. Sie quengeln die ganze Zeit, weil sie keine Snacks, Süßigkeiten oder überhaupt etwas zu essen haben. Und auch der Stress, diese Ungewissheit, in der wir leben. Du kannst dir nicht vorstellen, was als nächstes passieren wird. Also mit all dem Stress, der nicht zu bewältigen ist, mit all der Ungewissheit, die umgeht, ist es wirklich schwieriger, als ich es beschreiben kann.
With all the uncertainty going around, it is really harder than I can describe.
As I understood, so wie ich es verstanden habe, bestand ja ein Teil deiner Aufgaben darin, mit den Menschen in Gaza zu sprechen, richtig?
Mm-hmm.
Machst du das immer noch? Also bist du immer noch in Kontakt mit anderen Menschen? Wie geht's denen?
The last time that I was able to get in touch with people was a week ago.
Das letzte Mal, dass ich mit den Leuten in Kontakt treten konnte, war vor einer Woche. Wir waren vor Ort, um die Ernährungssicherheit zu bewerten. Das war fürchterlich. Du kannst in ihren Gesichtern sehen, sie brechen zusammen, sie sind blass, sie sind müde, sie sind dünn, weil sie nicht genug zu essen haben. Und ihnen ist das Weizenmehl ausgegangen. Ihnen sind alle Lebensmittelvorräte ausgegangen, die sie für diesen Moment aufgespart hatten. Sie können es sich nicht einmal leisten, das zu kaufen, was auf dem Markt erhältlich ist. Und das ist nichts. Es war also mehr als fürchterlich.
So it was worse than miserable, actually.
You live in a house.
Du lebst ja in einem Haus, das zum Welternährungsprogramm gehört, richtig?
Yes.
Ja, das stimmt. Die meisten Menschen, die hier leben, leben entweder in einer gemieteten Wohnung oder an einem unbewohnbaren Ort oder in Zelten, weil sie von ihrem Zuhause vertrieben wurden.
When you leave your house,
wenn du aus deiner Haustür rausgehst, was siehst du denn dann? Wie sieht's bei dir aus?
So I'm one of the luckiest, I guess, because I now reside in a place that is not completely destroyed.
Ich gehöre zu den Glücklichen, denke ich, denn ich wohne jetzt an einem Ort, der nicht völlig zerstört ist. Aber was ich sehe, ist, dass 70% der Straßen zerstört sind. Die Gebäude sind eingestürzt. Man läuft einfach zwischen Steinbrocken hindurch. Man kann sehen, wie die Menschen den ganzen Tag darum kämpfen, etwas zu essen zu bekommen. Ich sehe, wie sie etwas vom Markt holen, wie sie Wassertanks tragen, um ihre Familien zu ernähren und mit Wasser zu versorgen. Man kann Kinder sehen, die im Müll nach Essen suchen.
You can see children around just looking into the garbage, searching for food, for example.
Can you remember a moment in the past?
Kannst du dich an einen Moment in den letzten Tagen oder Wochen erinnern, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Also etwas, was du gesehen oder gehört hast, das du nicht vergessen kannst?
Something I can recall from the same visit that I just mentioned.
Ich erinnere mich an den Besuch, den ich eben erwähnt habe. Eine Frau hat mir erzählt, wie schwierig ihre Ernährungssituation ist. Sie sagte, dass sie eine Schwiegertochter hat, die schwanger ist. Sie ist im 5. Monat schwanger und wenn man sie sieht, merkt man nicht, dass sie schwanger ist, weil sie so dünn ist. Und die Schwangere sagt, ich wünschte, ich wäre in solchen Zeiten nicht schwanger. Wir wünschen uns alle sehr, schwanger zu werden, aber in solchen harten Zeiten wollen wir das nicht durchmachen.
I wish I was not pregnant at that time. You know, pregnancy is something that we're all aiming for. And then it only just become something that we don't wish to be living throughout this harsh time.
So according to reports,
Berichten zufolge sollen jetzt ja etwa 100 Lastwagen pro Tag die Grenze passieren können und humanitäre Hilfsgüter dabei haben. Erreichen diese Trucks denn die Menschen in Gaza? Also hast du davon was mitbekommen?
In Gaza, did you see or hear anything about this?
Nothing has.
Soweit ich weiß, ist noch nichts angekommen.
So in the part of Gaza you live.
Also in dem Teil von Gaza, in dem du lebst, ist nichts angekommen.
No, nothing.
How do you yourself?
Wie gehst du denn mit dieser schwierigen Situation um?
Actually, it's hard to tell. It's hard to describe.
Es ist schwer zu sagen. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist einfach so ermüdend, so anstrengend. Es laugt uns aus. Wenn man sieht, wie die Kinder hungrig ins Bett gehen, wenn man sieht, dass die Menschen, die du liebst, es sich nicht leisten können, Dinge auf dem Markt zu kaufen, weil sie, wie ich gesagt habe, zu irrsinnigen Preisen verkauft werden, dann ist das schlimmer als jemals zuvor.
It's really harder than ever.
People outside of Gaza.
Was wünschst du dir, was sollen Menschen außerhalb von Gaza über die aktuelle Situation erfahren?
I just want to let everyone know that their voices are heard here. their protests are making a difference.
Ich will einfach nur, dass alle wissen, dass ihre Stimmen hier gehört werden. Ihre Proteste machen einen Unterschied. Ihre Worte machen einen Unterschied aus. Wenn wir jemanden sehen, der uns unterstützt, und sei es nur mit Worten, mit Protesten, mit einem Beitrag in den sozialen Medien, dann macht das einen Unterschied.
Hast du Zugriff auf soziale Medien?
Da, wo ich jetzt bin, habe ich glücklicherweise Zugang, ja.
Do you have any hopes? Glaubst du, dass die Menschen in Gaza sich jemals von dieser Situation jetzt erholen können?
I think what is keeping us alive now is hope.
Ich glaube, das, was uns gerade am Leben hält, ist Hoffnung. Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Hoffnung darauf, dass vielleicht ein Wunder passiert, ein Waffenstillstand, ein Friedensabkommen. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich hoffe einfach, so etwas nicht nochmal durchmachen zu müssen.
Is there anything you would like to
say? Gibt es etwas, was du im Namen der Menschen, die du triffst und die du getroffen hast, noch sagen willst,
bevor something they would want the world to know?
I think they all what they wish for is to live peacefully.
Ich glaube, alle wünschen sich, friedlich zu leben. Sie wollen das Leben zurückhaben, das ihnen gestohlen wurde. Sie wollen in der Lage sein, ihre Kinder zu ernähren. Sie wollen sicher sein, wenn sie rausgehen. Und das trifft nicht nur auf die Leute zu, sondern auch auf mich persönlich.
Also me person speaking.
Ihr fragt euch vielleicht, warum ich Fatma nicht auf die politische Lage angesprochen habe. Auf den Krieg, das Vorgehen Israels, die Hamas. Fatma kann auf solche Fragen nicht antworten, ohne sich selbst und auch ihre Familie in Gefahr zu bringen. Also gibt es jetzt die Hintergrundinfos von meinem Kollegen vor Ort.
Ich bin Jan-Christoph Kitzler, ARD-Korrespondent im Studio Tel Aviv, zuständig für Israel und die palästinensischen Gebiete.
Jan-Christoph kann als Journalist nicht rein in den Gazastreifen. Israel lässt das nicht zu. Und wenn, dann nur gemeinsam mit dem Militär. Aber Jan hat viele Kontakte in den Gazastreifen, Quellen, über die er an seine Informationen kommt. Jan-Christoph, ist die Lage im Gazastreifen überall so, wie es Fatma beschreibt?
Ja, also es ist natürlich schon dramatisch. Man muss sich vorstellen, dass die Menschen seit über 11 Wochen keine Nahrungsmittel mehr bekommen haben. Nichts kam mehr rein in den Gazastreifen in der Zeit. Das heißt, es gab noch Vorräte, die haben eine Zeit lang gereicht, aber irgendwann gingen auch die zu Ende. Und die Menschen im Gazastreifen sind hauptsächlich damit beschäftigt, zu überleben. Das heißt, sie müssen was zu essen bekommen, sie müssen sehen, dass sie Wasser bekommen, sie müssen irgendwie gesund bleiben und das in der Situation von totaler Mangelernährung. Das ist schon echt eine dramatische Lage und dazu kommt eben noch, dass seit letzter Woche dann eben auch der Krieg nochmal deutlich hochgefahren wird. Es gab heute Morgen wieder seit dem frühen Morgen Luftangriffe in weiten Teilen des Gazastreifens. Bodentruppen rücken vor, Menschen müssen bestimmte Gebiete zu verlassen. Das ist wirklich eine furchtbare Situation.
Lass uns erstmal auf die humanitäre Lage blicken. Jetzt sollen ja seit Dienstag etwa 100 Lkw pro Tag reinkommen in den Gazastreifen. Kannst du das bestätigen?
Also wir haben Bilder von Lkw gesehen. Israel verbreitet auch Bilder von Lkw, die reinkommen. Heute Nacht gab es tatsächlich dann auch Bilder von Lkw, die durch den Gazastreifen fahren. Und man sieht auch, wie zum Beispiel bei einer Bäckerei mutmaßlich Mehl ausgeladen wird. Also da kommt schon jetzt anscheinend ein bisschen was rein, aber es ist natürlich ziemlich wenig. Seit Montag läuft das Ganze. Montag kamen 5 Lkw rein, Dienstag dann 93 und jetzt so um die 100 gestern nochmal. Das ist viel zu wenig, wenn man das vergleicht mit den im Schnitt 600 Lkw, die vor der totalen Blockade sozusagen jeden Tag reingekommen sind und die viel Lieferungen reingebracht haben.
Wie läuft denn die Verteilung?
Naja, also das ist die Frage, wer die Güter bekommt. Es gibt die Vereinten Nationen, die von sich aus sagen, sie haben gerade nicht die Möglichkeit, das Ganze sicher zu verteilen, weil eben die Mitarbeiter da nicht einfach unterwegs sein können. Und Israel möchte die Vereinten Nationen auch am liebsten raushalten aus der Verteilung von Hilfsgütern. Das ist auch das, was gesagt wird. Dann gibt es eben einzelne private Unternehmen, die tatsächlich Hilfsgüter irgendwo hinbringen, dann möglicherweise abgestimmt mit der Armee und ab dem Wochenende. Da soll dann eine private Stiftung aus den USA Verteilzentren betreiben. Die sind aber alle im Süden des Gazastreifens. Das muss man dazu sagen. Im Norden, wo auch noch hunderttausende Menschen leben, da kommt nichts an. Das ist auch nicht geplant, denn die Menschen von dort sollen tatsächlich weg. Das ist Ziel der israelischen Militärstrategie. Das hat die Politik in Israel so vorgegeben. Verteilung von Hilfsgütern tatsächlich nur im Süden des Gazastreifens. Im Norden müssen die Menschen dann dahin kommen und sie werden dann wahrscheinlich nicht wieder zurückgelassen. Das ist das Ziel, den Norden des Gazastreifens zu entvölkern.
Eine 500.000 Menschen in Gaza leiden ja so stark unter Hunger. Die werden in diese 5. Stufe, also es gibt ja so Stufen, in die Hungersnöte eingestuft werden, die werden in die 5. Stufe 5 von 5 eingeteilt. Also wirklich katastrophal. Gibt es für die noch irgendeine Chance, dass sie diese Hilfe erreicht?
Naja, das soll jetzt organisiert werden, das sagt Israel. Aber es gibt auch eine Aussage von Israels Premierminister Netanyahu, die wirklich zynisch ist. Der hat halt gesagt, als das Ganze aufgenommen wurde, dass nur das absolute Minimum reingelassen werden soll in den Gazastreifen. Und man tut das auch überhaupt nur, weil es großen internationalen Druck gegeben hat. Deshalb lässt man jetzt ein bisschen was rein. Aber wie gesagt, das läuft jetzt seit Montag und wir haben immer noch nicht die Situation, dass die Menschen damit ausreichend versorgt werden. Es reicht vorne und hinten nicht, es kommt nicht zu den Menschen. Insofern gibt es Berichte über Hungertote in Gaza und das könnte natürlich jetzt auch noch mehr werden, je länger das dauert, dass die Güter massenhaft reinkommen, dass Essen, Nahrung im großen Stil reingebracht wird und dass das auch im großen Stil verteilt wird. Denn Israel hat bisher nicht vor, die Waffen schweigen zu lassen und Verteilung in Ruhe zu organisieren. Im Gegenteil, die Kämpfe werden ausgeweitet, die gehen weiter. Und wie die Verteilung da sicher funktionieren soll, das ist total unklar.
Der UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher, der hat ja gesagt, dass 14.000 Babys in den nächsten 48 Stunden sterben könnten, wenn keine Hilfe ankommt. Und dieses Interview, wo er das gesagt hat, das ist jetzt ungefähr 2 Tage alt. Was kannst du uns dazu sagen?
Also ich kann das nicht bestätigen, dass da jetzt viele Babys gestorben sind. Es gibt Berichte von hunderten Hungertoten, da sind wahrscheinlich auch Babys darunter. Das ist so, dass im Gazastreifen seit dem 7. Oktober schätzungsweise 60.000 Kinder geboren worden. Und wenn man sich so andere Zahlen anguckt, was die Bevölkerung im Gazastreifen ausgeht, dann sind fast 620.000 Menschen im Gazastreifen von den 2,1 Millionen, die da leben, Kinder bis zu 10 Jahre. Also da sind ganz viele kleine Menschen, die natürlich besonders leiden unter dem Mangel. Und wenn man sich dann vorstellt, Neugeborene, die gestillt werden müssen und die Mutter selbst hat nicht genug gegessen oder es breiten sich Krankheiten aus und die Körper sind so schwach, dass sie nicht genügend Abwehrkräfte haben, dann kann man sich vorstellen, dass der Hunger, ob nun direkt oder indirekt, auch für Tote sorgt. Und das werden wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch weiter erleben.
Anfang der Woche hatten ja Großbritannien, Kanada und Frankreich Israel mit Konsequenzen gedroht, wenn sie nicht endlich die internationalen Hilfslieferungen in den Gazastreifen lassen. Die EU stellt jetzt auch das Partnerschaftsabkommen mit Israel in Frage. Macht dieser politische Druck etwas?
Ohne den Druck, den es gegeben hat, vor allem auch aus den USA, hätte Israel sicher nicht angefangen, jetzt Hilfslieferungen reinzulassen. Aber man spielt weiterhin auf Zeit. Man will immer noch Kriegsziele erreichen. Und die Kriegsziele heißen, die Hamas muss total besiegt werden. Der Gazastreifen muss militärisch völlig kontrolliert werden. Und es gibt noch eine interessante Aussage von Benjamin Netanyahu. Der hat nämlich gesagt, der Plan, den Donald Trump vorgestellt hat, der soll tatsächlich auch die Grundlage sein und Bedingung dafür, dass es dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen gibt. Dieser Trump-Plan, der sieht ja nicht nur vor, so einen vagen Plan, eine Riviera des Nahen Ostens aus dem Gazastreifen zu machen, also so eine Wiederaufbauvision, sondern der sieht auch vor, dass Menschen aus dem Gazastreifen in Massen vertrieben werden sollen in andere Länder. Und das wird jetzt offenbar eben auch über die Hilfsgüter vorbereitet. Menschen aus dem Norden sollen weggehen in den Süden. Im Süden sollen sie dann konzentriert zusammengepfercht werden. Und von da eben soll der Druck dann weiter auf diese Menschen so hoch werden, dass sie dann tatsächlich ausreisen. Wenn man mit Leuten im Gazastreifen spricht, dann sagen inzwischen viele, gerade junge Leute, sie halten es nicht mehr aus, sie wollen nur noch weg. Und das ist angesichts von diesem langen Krieg und der humanitären Lage auch verständlich.
Das ist ja unglaublich, dass er sich wirklich auf diesen Plan bezieht. Das kann ich ja gar nicht fassen. Das wirkte ja damals wie ein schlechter Scherz.
Das wirkte wie ein schlechter Scherz, aber das hat die israelische Regierung, das ist ja Netanyahu, mit zum Teil sehr, sehr rechtsextremen Regierungspartnern regelrecht euphorisiert. Denn die radikalen Siedler, die in der Regierung sind, die haben ohnehin vor, den Gazastreifen wieder mit jüdischen Siedlungen zu besiedeln. Ich war auf einer Veranstaltung, da konnte man sich das schon ansehen. Da wurden schon Parzellen verteilt, da gab es schon Namen für diese Siedlungen. Das ist der Plan, den diese Menschen haben. Und dafür müssen natürlich die Palästinenser weg. Es gibt Teile der israelischen Regierung, die sprechen ganz offen von massenhafter Tötung, von ethnischer Säuberung des Gazastreifens. Also das ist ein Plan, der von dieser Regierung verfolgt wird. Und das wird natürlich in diesem Trump-Plan, finden sie sich da wieder. Das wird hier genannt dann freiwillige Ausreise von Menschen. Und das soll vorbereitet werden. Da gibt es sogar eine kleine Behörde, die das hier organisieren soll. Da ist ja auch die große Frage, welche Länder nehmen überhaupt, sind überhaupt bereit, Menschen aus dem Gazastreifen aufzunehmen und machen da mit. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wie freiwillig diese Ausreise dann tatsächlich ist, wenn der Druck auf die Menschen zum Beispiel durch Hunger, durch totale Mangelversorgung so, so groß ist.
Wie könnte das jetzt weitergehen, Jan-Christoph? Also wer oder was kann dieses große Leid der Menschen im Gazastreifen und diese Pläne überhaupt noch stoppen?
Also erstmal kann man jetzt eine gewisse Hoffnung haben, dass dadurch, dass die Hilfsgüter tatsächlich jetzt wieder reinkommen, dass das Ganze Fahrt aufnimmt. Das könnte passieren. Dafür müssen aber richtig viele Hilfsgüter reinkommen. Also wie gesagt, es fehlt im Gazastreifen an allem, an Nahrung, an Wasser, an Strom um die Pumpen zu betreiben. Es fehlt an medizinischer Versorgung. Wir hören immer wieder von Amputationen, zum Beispiel in Krankenhäusern, die ohne Anästhesie stattfinden müssen, weil es eben einfach nichts mehr gibt, kein medizinisches Material mehr und weil Ärzte da auch nicht mehr richtig arbeiten können, die Krankenhäuser zum Teil zerstört worden sind. Also das ist ein Riesenproblem. Aber es könnte natürlich jetzt Situationen entstehen, dass wieder, wie es im Januar, Februar schon der Fall war, wirklich richtig viel reingebracht wird in den Gazastreifen. Das würde dann die Lage tatsächlich verbessern. Das heißt noch nicht, dass dann auch die Waffen schweigen. Da laufen parallel Verhandlungen. Die sind mal wieder am Stocken, denn auf der einen Seite gibt es die Terrororganisation Hamas, die Israel ja mit anderen Organisationen am 7. Oktober 2023 überfallen hatte. Die sagt, wir wollen Garantien dafür haben, dass dieser Krieg definitiv endet. Und Israel sagt, nein, wir wollen, wenn es auch eine kurze Waffenruhe gibt, den Krieg dann wieder fortsetzen bis zum totalen Sieg über die Hamas. Wir wollen die Geiseln frei bekommen, aber wir wollen danach weiterkämpfen, um die militärische Kontrolle des gesamten Gebietes zu erreichen. Und das passt nicht zusammen, deswegen stocken die Verhandlungen und deswegen wird der Krieg wahrscheinlich bis auf Weiteres weitergehen.
Wie viel Unterstützung hat Netanyahu und hat seine Regierung überhaupt noch im Land?
Also es gibt Umfragen, da kommt so ein bisschen darauf an, was für eine Frage gestellt wird. Also es gibt tatsächlich jetzt 43% in einer neuesten Umfrage der Israelis, die sagen, diese jüngste Offensive, die jetzt letzte Woche begonnen hat, die finden die gut. Das ist nicht die Mehrheit, das sind eben nur 43%, aber eben andere wissen nicht so genau und 40% lehnen sie ab. Es gibt 67% der Israelis, die sagen, wenn sie gefragt werden, soll dieser Krieg enden, damit die Geiseln freikommen, dann sagen sie ja. Das ist das, was die Menschen hier überwiegend im Blick haben. Die meisten Israelis, die interessiert es nicht, wie die humanitäre Lage im Gazastreifen ist, die interessieren tatsächlich die Geiseln, die noch immer im Gazastreifen sind, 58 sind es ja, davon um die 20 wahrscheinlich noch am Leben, die sollen freikommen und die Menschen wissen hier auch in Israel, dass dieser Krieg das Leben der Geiseln eben auch gefährdet. Durch die heftigen Angriffe, durch Bombardierungen, durch das Vorrücken von Bodentruppen ist auch das Leben von Geiseln in Gefahr. Und dann kommen eben noch Aussagen von Netanyahu selber dazu, dem Regierungschef, der gesagt hat, das hat nicht mehr die oberste Priorität, die Befreiung der Geiseln. Und das lehnen tatsächlich viele Menschen in Israel ab. Vielen Menschen ist die humanitäre Lage im Gazastreifen doch erschreckend egal.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Das Team der Folge: Anna Maibaum, Theresa Nehm, Norman Wollmacher und Alex Dojanov. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.